Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Wirtschaftskardinal Pell erläutert neue Finanzordnung des Vatikans. Barmherzige Brüder in Liberia fordern Einsatz von Ebola-Serum und Pilger meiden Jerusalem. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Eine arme Kirche bedeutet nicht eine leere und ineffiziente Kirche. Das betonte der australische Kardinal George Pell, Präfekt des neu geschaffenen Wirtschaftssekretariates des Vatikans. Im Gespräch mit der US-Agentur Catholic News Service, CNS, sagte Pell, dass im vergangenen Monat bereits einige Weichenstellungen für den neuen Finanzkurs des Heiligen Stuhls gelegt wurden. Nina Özelt.
Gegenüber CNS erläuterte Kardinal Pell, dass der Vatikan daran arbeitet, die besten Anwendungsmodelle zu übernehmen, die es derzeit bei wirtschaftlichen Angelegenheiten gebe. Damit wolle der Heilige Stuhl die internationalen Standards im Bereich der Güter- und Geldbetreuung übernehmen. Deshalb sei es wichtig, dass der Vatikan weitere Schritte unternehme, um noch mehr als bisher als transparente Institution zu gelten. Bisher sei schon sehr viel erreicht worden, so Pell. Er kündigte an, dass bis Ende des Jahres ein externer und unabhängiger Auditor ernannt werde. Dieser sei eine Anlaufstelle für alle, die mehr über die Geld- und Finanzfragen des Vatikans wissen wollen. Damit wolle man jenes Ziel erreichen, das beim Vorkonklave erwünscht wurde, mehr Transparenz bei Geldangelegenheiten des Vatikans. Die Gläubigen sollten wissen, woher das Geld fließt, das sie beispielsweise hier gespendet haben, so Pell wörtlich. Die neue Finanzordnung des Vatikans solle geprägt sein durch das Prinzip der vier Augen. Künftig sollen die Geldüberweisungen und Finanzierungen im Vatikan von mehr als einer Person begutachtet werden. Das bedeutet eben auch mehr Kontrollen. Das ist jetzt keine weltbewegende Neuheit, aber es geht darum, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in uns bekommen, erläuterte Pell. Papst Franziskus unterstütze ganz klar diese Linie, fügt der australische Kardinal an. Auf die Frage, ob der Papst nicht zu viele neue Einrichtungen einführe, die auch mehr Kosten für den Vatikan bedeuten würde, antwortete Kardinal Pell, kurzfristig ist das so, doch ohne diese neuen Einrichtungen können wir in Zukunft keine Einsparungen machen und im Allgemeinen wird es so sein, dass wir weniger Personal haben werden.
Ein Überblick an Kurznachrichten mit Katharina Pfadenhauer.
Vatikan, Irak. Papst Franziskus hat den Präfekten der Evangelisierungskongregation Kardinal Fernando Filoni als Gesandten für die Christen im Irak berufen. Das teilte der Vatikanische Pressesaal an diesem Freitag mit. Kardinal Filoni soll im Namen des Papstes den Völkern und Gläubigen im Irak die Solidarität der Kirche bekunden. Ein konkretes Datum für einen Irak-Besuch Filonis nannte der Vatikan nicht. Deutschland. Angesichts der immer brutaleren Angriffe auf Andersgläubige im Irak hat die katholische Kirche in Deutschland zur Ausweitung der humanitären Hilfe aufgerufen. Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Ludwig Schick, verurteilte die jüngsten Übergriffe der islamistischen Terrorgruppe Islamischer Staat auf die im Irak lebenden Minderheiten. Die Verfolgung von Zivilisten aufgrund ihrer Religion oder Volkszugehörigkeit sei ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte Erzbischof Schick in diesem Zusammenhang. Von den Angriffen der ISIS im Norden des Irak sind vor allem Christen, Jesiden, aber auch gemäßigte Sunniten und Schiiten betroffen. Nicaragua. Der ehemalige nicaraguanische Kultusminister und Befreiungstheologe Ernesto Cardenal will den Papst nicht um eine Wiederzulassung zum Priesterdienst bitten. Mein Priesteramt ist von anderer Art, deshalb ist es nicht nötig, die Aufhebung der Sanktionen zu betreiben, sagte Kardinal der nicaraguanischen Zeitung La Prensa in der Online-Ausgabe am Donnerstag. Am Montag hatte der Vatikan bekannt gegeben, dass das Verbot der Ausübung des Priesteramts für den früheren nicaraguanischen Außenminister Miguel Descoto aufgehoben sei. Descoto hatte mit den Brüdern Fernando und Ernesto Cardenal, die alle der Befreiungstheologie nahestehen, von 1979 an Ministerämter in der Sandinistenregierung von Daniel Ortega übernommen.
Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist von den Seuchenexperten der Weltgesundheitsorganisation WHO als internationaler Gesundheitsnotfall eingestuft worden. Das teilte die WHO in Genf mit. Erst zum dritten Mal in der Weltgeschichte hat die WHO einen solchen Notfall ausgerufen. Damit kann die Organisation jetzt weltweit Vorschriften zur Eindämmung des Ebola-Ausbruches erlassen. Möglich sind unter anderem Quarantänemaßnahmen wie die Schließung von Grenzen sowie Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Angesichts der sich ausweitenden Ebola-Epidemie in Westafrika pochen die Helfer vor Ort auf den Einsatz eines Serums gegen das Auslösevirus, auch wenn sich dieses erst in Testphase befindet. Pasquale Ahodenyon ist im Generalrat der Barmherzigen Brüder für Afrika. Gegenüber CatPress sagt er:
The only solution now is try to use that experimental drug.
Es gibt keine Alternative, denn sonst wird die Katastrophe noch größer und die Menschen sterben weiter. Wir hoffen, dass das experimentelle Serum nach Afrika gesendet werden kann.
Der Orden der Barmherzigen Brüder für Afrika betreibt in Sierra Leone und in Liberia je 2 Krankenhäuser und verzeichnet unter seinen Mitgliedern bereits einen Ebola-Toten und einen Infizierten.
Die Märkte sind geschlossen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes kommt niemand mehr ins Land oder verlässt es. Und man sieht kaum noch Menschen auf der Straße. Die Leute sterben schnell, oft in ihren eigenen Häusern. Das Land ist komplett am Boden.
US-Präsident Barack Obama hatte am Mittwochabend in Washington eine Schnellverfahrenszulassung des bisher erst in den USA an Tieren getesteten Ebola-Serums ZMapp in der westafrikanischen Epidemieregion abgelehnt, da es noch zu wenig Daten gäbe. Ahedenyon sprach sich hingegen für die Testung an Menschen in Liberia aus.
In our hospital, especially in Monrovia.
Viele Patienten sterben, da es kein Material gibt. Immer schwieriger gestaltet sich zudem die Suche nach freiwilligen Mitarbeitern.
Nachdruck verlieh Ahodenyon seinem Appell durch die Schilderung der Situation in Liberias Hauptstadt Monrovia. WHO-Angaben zufolge sind in den vergangenen Monaten bis Montag 932 Menschen an Ebola verstorben und 1711 infiziert. Betroffen sind die Staaten Liberia, Sierra Leone und Guinea. 5 Fälle wurden zuletzt auch in Nigeria verzeichnet. Und wieder ist die Waffenruhe zwischen Israel und Gaza gescheitert. Noch vor Ablauf der 72-Stunden-Frist feuerten radikale Palästinenser rund 20 Raketen auf Israel. Eine wurde über Ashkelon abgefangen. Israel reagierte kurz darauf und startete neue Luftangriffe auf den Gazastreifen. Unklar ist, ob damit die Verhandlungen in Kairo bereits gescheitert sind. Die anhaltenden Kämpfe im Gazastreifen haben schwere Auswirkungen für Israel und die dort wohnenden Menschen. Zu ihnen gehört Pater Nikodemus Schnabel. Der 35-jährige Benediktiner aus der Domitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem braucht sich zurzeit kaum noch um Pilger zu kümmern. Dafür muss er sich immer wieder in den Luftschutzkellerraum begeben. Pater Nikodemus Schnabel war soeben in Deutschland und hat auch das Münchner Kirchenradio besucht.
Also Jerusalem geht das Leben normal weiter, eigentlich. Nur was halt fehlt, und das ist wirklich schmerzhaft für Jerusalem, sind die Pilger. Das merken wir ganz, ganz konkret im Kloster. Es gibt für den ganzen August keine Pilgermessen. Es gibt keine Gespräche mit Gruppen. Oft besuchen uns ja Gruppen, wollen einen Mönch sprechen. Das entfällt komplett. Und die Cafeteria und der Laden sind bei uns leer. Das heißt, wir werden es auch ganz praktisch finanziell spüren. 2014 wird ein bitteres Jahr für uns als Kloster. Und natürlich, da sind wir in Schicksalsgemeinschaft auch für die anderen Händler und die anderen kirchlichen Einrichtungen in Jerusalem.
In den vergangenen Wochen mussten Pater Nikodemus Schnabel und seine Mitbrüder 4-mal alle in den Keller. Hamas-Raketen flogen über Jerusalem. Ihre Ziele lagen freilich ganz woanders und sie wurden vorher abgefangen.
Diese Raketen werden aber nicht eben auf Jerusalem, das Stadtzentrum, abgezielt. Also ich meine, dort, wo mein Kloster ist, ist in der Nähe die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom, die Grabeskirche. Ich glaube, der verwirrteste Terrorist würde dort keine Rakete hinschicken, sondern Jerusalem hat eben eine sehr, sehr große Reichweite, es sind mehrere Quadratkilometer. Und dort, wo die Raketen runtergekommen sind oder auch abgefangen wurden, da sprechen wir wirklich von 16, 17, 18 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Natürlich gehen wir, wenn ein Alarm ertönt, in unsere Kellerräume, in der Tat, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Also es ist nicht vergleichbar mit den Leuten, die jetzt im Südisrael wohnen, also jetzt in Sderot oder so.
Pater Nicodemus hat bereits die Nahost-Auseinandersetzungen 2003, 2008 und 2012 in der Stadt erlebt. Dass sich die Konfliktmuster nicht ändern, macht ihm viel mehr Sorgen als die Hamas-Raketen.
Wenn wir die vier Gaza-Konflikte uns anschauen, eben jetzt der vierte, sie zeichnen sich durch eine Visionslosigkeit aus. Alle Konflikte haben de facto eigentlich kein Ziel erreicht, auch dieser nicht. Israelis ziehen sich zurück, aber was haben sie denn erreicht? Gut, sie sagen, sie haben die Tunnel zerstört. Aber eigentlich sollte das Ziel doch sein, dass der Raketenbeschuss aufhört. Das haben sie nicht geschafft. Und die Hamas wünscht sich natürlich, dass der Gazastreifen, die Blockade, aufgehoben wird. Auch das werden sie nicht schaffen. Das heißt, wir haben vier Runden mit unglaublichem Blutvergießen, mit unglaublichen Zerstörungsschäden, mit unglaublichen vielen psychischen Traumatisierungen. Und letztendlich haben wir eigentlich immer wieder, steht man am Anfang da. Und ich glaube, was beide Seiten benötigen, ist wirklich eine Vision für die Region, für den Gazastreifen. Und eins ist absolut sicher, militärisch gibt es keine Lösung, sondern höchstens ja wieder einen Aufschub für 2-3 Jahre.
Vor allem die christlichen Minderheiten in der Region stehen zwischen allen Seiten. Denn den Palästinensern gelten sie als fünfte Kolonne des Westens. Radikale Israelis halten sie für einen Unsicherheitsfaktor und Fremdkörper, wenn es um die staatliche Einheit geht. Vor dem jüngsten Gaza-Konflikt hatte sich das sogar zugespitzt. Dass Pater Nicodemus und seine Mitbrüder auf offener Straße angespuckt und angepöbelt wurden, gehörte schon fast zum Alltag. Die australischen Kinderschutzbehörden ermitteln nach Medienberichten jetzt im Fall der Eltern von in Thailand geborenen Leihmutterzwillingen. Es geht um die Sicherheit und das Wohlergehen des 7 Monate alten Mädchens in der Obhut des Ehepaars, sagte ein Sprecher der Behörde dem Sender ABC am Mittwoch. In Deutschland könnte ein Fall wie jenes in Thailand wohl nicht passieren, so Verena Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, im Gespräch mit dem Münchner Kirchenradio.
Wir alle brauchen natürlich da auch eine hohe Sensibilisierung, um dann dafür auch eine Aufmerksamkeit zu schaffen und ein Unrechtsbewusstsein auch zu schaffen. Weil für mich ist da schon eben wirklich auch ein Unrecht passiert, wenn man sagt, man sucht sich hier aus von 2 Kindern, von denen man vorher ja wusste, welches man haben will und welches nicht. Also wenn unsere Gesellschaft so wenig offen ist und so wenig aufnahmefähig für jeden Menschen mit seinen Besonderheiten, dann ist das wirklich für unsere Gesellschaft auch kein gutes Zeichen. Deswegen brauchen wir da schon, finde ich, eine hohe Sensibilisierung dafür.
Der Fall der Zwillinge macht weiterhin internationale Schlagzeilen. Die thailändische Leihmutter wirft dem 56-jährigen Australier und seiner Frau vor, den herzkranken Zwilling des Mädchens, Baby Gammy, im Stich gelassen zu haben. Der Junge hat Down-Syndrom. Er lebt bei der Leihmutter. Die biologischen Eltern bestreiten die Vorwürfe. Bentele:
Ich muss sagen, dass sowas natürlich eigentlich in unserer Gesellschaft für mich nicht vorstellbar war. Ganz ehrlicherweise hätte ich mir, man hört sowas immer wieder, aber wenn es dann natürlich konkret passiert, ist doch die Betroffenheit von mir und ich denke sehr vielen anderen Menschen eben riesig groß.
Menschen mit Behinderung bilden weiterhin eine Randgruppe. Eine Einbindung in der Gesellschaft scheint nur auf dem Papier zu existieren.
Inklusion passiert nicht nur auf dem Papier, es passiert schon in der Arbeitswelt, in Schulen, in Wohnhäusern, in Freizeiteinrichtungen, im Sport. Aber es ist natürlich so, dass in der Darstellung oft die negativen Beispiele zitiert werden und nicht so viel die positiven Beispiele. Und von daher ist Inklusion für viele Menschen eher so ein Thema, mit dem sie eben hohe Berührungsängste haben, mit dem sie keine positiven Emotionen und Bilder verknüpfen und das ist ja auch eine der ganz wichtigen Aufgaben meines Amtes, eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Inklusion erstens ein Thema für alle Menschen ist, für die ganze Gesellschaft, weil jeder betroffen sein kann und viele betroffen sind. Und zweitens, dass es eben wirklich eine Bereicherung und ein Reichtum einer Gesellschaft ist, eine große Vielfalt zu haben in allen Bereichen.
Und zum Schluss noch unsere Sommerreise mit Pater Bernd Hagenkort durch die Schweiz. Musik.
Ernst Heller kennt man in der Schweiz, den mittlerweile ehemaligen Zirkuspfarrer. Seit dem 1. August hat er einen Nachfolger, Adrian Bolzan. Den habe ich in Berlikon bei Zürich besucht, den neuen Zirkuspfarrer. Oder
ganz offiziell gesagt mit der Schausteller, Zirkus und Markthändler Seelsorge. Es ist eine Seelsorgestelle, die für die fahrende Gemeinde, könnte man sagen. Also es sind nicht Fahrende im traditionellen Sinn, sondern wirklich die, die eben Zirkus betreiben, die Schausteller, das heißt die, die in der Schweiz sagen wir Kölbibahnen betreiben, oder die Markthändler. Und das Gebiet dort ist so, weil die sind ja immer unterwegs, die, gerade auch an Sonntagen haben die Einsätze, die können nicht in einer Pfarrei zu Hause sein. Und deshalb darf ich dann für sie da sein, wenn sie Seelsorge brauchen, also sei das für Gespräche, sei das für Trauungen, Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten.
Sie sind ja zuständig sozusagen für die ganze Schweiz, weil die natürlich auch durch die Schweiz ziehen und nicht an Bistumsgrenzen Halt machen, das ist ja völlig klar. Sie sind aber, Sie leben aber in der Nähe von Zürich. Wie machen Sie, wie gestalten Sie das oder wie gedenken Sie das zu gestalten?
Also zuerst muss ich mich da wirklich mal ein bisschen reingeben und für mich ist das Wichtigste jetzt da zu Beginn, die Leute kennenzulernen, also dass die wissen, ich bin da und ich sie zu ihnen eigentlich gehe und sage, hallo, ich habe hier ein Angebot, wenn man dem so sagen kann, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch bei mir melden, also sowohl positiv wie auch, wenn man wirklich mal ein Problem hat. Ich stelle es mir so vor, dass ich mir wochenweise, ich arbeite ja nebenbei noch in einer Pfarrei, dass ich mir wochenweise das freihalte, wirklich eine ganze Woche, und dann sage, so, jetzt gehe ich auf die Piste und schaue, wo sind die Zirkusse oder wo ist ein großer Markt, und gehe dann dort vorbei zu den Leuten. Und das Schöne ist, die Philipp-Neri-Stiftung, die diese Stelle finanziert, die hat auch ein Wohnmobil. Das kann ich dann also packen und dann los auf die Piste und schauen, wo die Leute sind.
Der Titel ist ja irgendwie Zirkusseelsorge. Das ist ja irgendwie auch das Greifbarste, das Bunteste. Da stellt man sich vor, einen Priester mit der roten Nase, ganz flach. Müssen Sie irgendwie mit Tieren umgehen können? Müssen Sie da irgendwas mitbringen, dass Sie wissen, dass Sie die Welt kennenlernen, der Menschen, die Sie da besuchen?
Also ich glaube, in erster Linie muss man die, in Anführungszeichen, die Menschen kennen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht auf dem Seil tanzen können oder möglichst viel irgendwie jonglieren. Kann ich zwar sogar ein bisschen, aber ist noch verbesserungswürdig. Aber ich denke, man muss auf die Menschen eingehen können und sie ernst nehmen und wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, schon das ganze Rezept. Nicht irgendwie, weil das können sie ja, die Leute. Die können mit Tieren umgehen, die können jonglieren, die können Akrobatik. Und ich bin ja für einen anderen Teil da. Und wichtig ist mir, dass ich eben da bin, wenn sie nicht in der Manege stehen, sondern wenn sie eben leben, wie wir auch, halt einfach in ihren Wohnwagen oder auf ihren Plätzen.
Haben Sie sich beworben oder wie sind Sie an diese Aufgabe gekommen?
Nein, ich habe mich nicht beworben, sondern mein Vorgänger, Ernst Heller, ist zu mir gekommen. Also es ist wirklich für mich ein Riesenglück, würde ich sagen. Ich habe ihn schon früher beobachtet, wenn man dem so sagen kann, und habe gedacht, der hat eine tolle Stelle, der hat ein tolles Gebiet, tolle Leute. Dann gab es diesen Zufall, dass er hier in der Pfarrei, wo ich arbeite, eine Beerdigung hatte und kam zu mir und sagte, du, ich muss mit dir was besprechen, und hat mich dann angesprochen, ob ich nicht sein Nachfolger sein möchte oder ob ich mir das vorstellen kann. Ernst Heller hat für mich, ich sage immer, Riesenfüße, sage ich mal. Also da reinzustehen ist sehr schwierig. Und ich denke, ich muss halt einfach meine eigene Prägung reingeben.
Mein nächster Halt, Bülach. Der dortige Pfarrer gibt nämlich Ehegarantien. Bei ihm geschlossene Ehen halten, sagt er. Ich frage einmal nach, wie er das meint und was er genau macht.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.